hören den Podcast Kommunalrecht, Folge 4, der Geschäftsgang, produziert im Auftrag der Bayerischen Verwaltungsschule. Der Geschäftsgang umfasst in der Gemeindeordnung den zweiten Abschnitt des zweiten Teils dieses Gesetzes, also die Artikel 45 bis 55 der Gemeindeordnung. Hier drin sind grundsätzlich die Angelegenheiten, Themen und Fragen rund um den Geschäftsgang geregelt und geklärt. Der Geschäftsgang meint dabei den Weg, angefangen von einer Idee bis hin zur Umsetzung eines Gemeinderatsbeschlusses. Es dreht sich also im Wesentlichen um die Gemeinderatssitzungen, in denen die Beschlüsse gefasst werden. Die Gemeindeordnung regelt dazu einiges zu diesem Geschäftsgang in den eben genannten Artikeln, aber eben nicht alles. Viele Details stellt man der Gemeinde, genauer gesagt dem Gemeinderat selbst, anheim im Rahmen des Selbstverwaltungsrechts. Eigene Spielregeln muss sich der Gemeinderat also noch geben. Immer da, wo die Gemeindeordnung nichts oder nur ein grobes Gerüst Leitplanken vorgibt. Diese internen Spielregeln sind die Geschäftsordnungen, die sich die Gemeinden geben. Typischerweise wird der neu gewählte Gemeinderat in seiner ersten Sitzung eine Geschäftsordnung beschließen, ergibt sich also eine Verfassung, wie sein Geschäftsgang grundsätzlich abzulaufen hat, und deswegen nennt man diese erste Sitzung auch konstituierende Sitzung, weil sämtliche Detailspielregeln jetzt festgelegt werden. Das heißt, viele Gestaltungsmöglichkeiten, die der Gemeinderat hat, nutzt er in seiner Geschäftsordnung, um da konkret Form und Frist für Ladungen, aber auch alle anderen Details zur Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Gemeinderatssitzungen zu regeln. Solche Geschäftsordnungen wie ein Mustergeschäftsordnung, das in der Formelsammlung der Bayerischen Verwaltungsschule abgedruckt ist, beinhaltet verschiedene Kategorien von Inhalten. Sie haben sie häufig mit inhaltlich zwar nicht nötigen, aber die Arbeit erleichternden Gesetzeswiederholungen zu tun. So muss man nicht in die Gemeindeordnung und in die Geschäftsordnung meiner Gemeinde parallel schauen, sondern durch die Gesetzeswiederholungen hat man eine durchgeschriebene Fassung, bei der man Überblick über alles gewinnen kann. Sie haben in der Geschäftsordnung Pflichtinhalte, wie zum Beispiel Form und Frist der Ladung, die nach Artikel 45 Absatz 2 Satz 1 der Gemeindeordnung zwingend vorgeschrieben sein muss. Vorgeschrieben sein muss, aber wie, das muss der Gemeinderat selber klären. Sie haben Kann-Inhalte, zum Beispiel Vorgaben dazu, bis wann und in welcher Form Gemeinderatsmitglieder Themenwünsche für eine Sitzung anmelden sollen. Sie haben in der Geschäftsordnung aber auch Empfehlungen und Ergänzungen, also Regelungen, die über die gesetzlichen Regelungen hinausgehen, zum Beispiel, dass vor jeder Sitzung Beschlussvorlagen, Sitzungsunterlagen vorab per E-Mail durch die erste Bürgermeisterin oder den ersten Bürgermeister verteilt werden. Eine solche Verteilung vorab sieht die Gemeindeordnung nicht vor, kann aber als Ergänzung, Empfehlung in der Geschäftsordnung beschlossen werden. Anschauen müssen wir die Inhalte der Geschäftsordnung immer dann, wenn hier Regelungen sind, die verletzt wurden und sich dann die Frage stellt, oh, ich habe Vorschriften nicht eingehalten, nicht beachtet. Hat das Auswirkungen zum Beispiel auf gefasste Beschlüsse? Sind die jetzt noch gültig oder nicht? Weniger problematisch ist es, wenn Sie es mit Ergänzungen, mit Empfehlungen, also Kann-Inhalten der Geschäftsordnung zu tun haben, weil die keine gesetzlichen Mitgliedschaftsrechte der Gemeinderatsmitglieder verletzen können. Während gesetzliche Verfahrens- oder Formvorschriften, die verletzt werden, meistens auch zur Ungültigkeit der Beschlüsse führen. Die Geschäftsordnung ist also neben den gesetzlichen Vorgaben, insbesondere in der Praxis, von herausragender Bedeutung. weil im Rahmen des Selbstverwaltungsrechts auch die Steuerung, die Abläufe, der Prozess dieses Geschäftsgangs mit all seinen Details selbst im Ermessen des Gemeinderats steht. Wir können uns heute also einen Überblick über die gesetzlichen Leitplanken verschaffen. Denn aufgrund des Selbstverwaltungsrechts und des Ermessens sind die Details von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich und müssen in der jeweiligen Geschäftsordnung nachvollzogen werden. Der Geschäftsgang im Überblick lässt sich in drei Kategorien einteilen: vor der Sitzung, in der Sitzung und nach der Sitzung. Lassen Sie uns eine Sitzung gedanklich in dieser Reihenfolge durchlaufen. Vor der Sitzung. Hier geht es um die Vorbereitung der Beratungsgegenstände und das Erstellen, Verschicken und Bekanntmachen der Tagesordnung. Der erste Bürgermeister bereitet die Tagesordnung nach Artikel 46 Absatz 2 Satz 1 der Gemeindeordnung vor. Auf der Tagesordnung stehen also die Beratungsgegenstände des Gemeinderats, also für eine Gemeinderatssitzung die entsprechende Agenda dieses Sitzungstermins. Tagesordnungspunkte, meist mit TOP abgekürzt, sind dabei insbesondere die Vorschläge des ersten Bürgermeisters, die er einbringt, Anträge von Gemeinderatsmitgliedern, aber auch Empfehlungen von Bürgerversammlungen. Wichtig ist, die Vorbereitung der Beratungsgegenstände beinhaltet alles, was es braucht, damit wir am Ende eine Beschlussvorlage in der Gremiensitzung haben und die Gemeinderatsmitglieder ein möglichst umfassendes Bild haben, also eine Entscheidungsgrundlage, um dann abstimmen zu können. Bei der Vorbereitung von Beratungsgegenständen ist also auch häufig die Verwaltung gefragt, um Stellungnahme zu Kosten, Auswirkungen und so weiter mit einzubringen. Das alles finden wir dann in den Beschlussvorlagen. Das muss also vorbereitet werden, wenn die Beratungsgegenstände vorbereitet werden. Die Summe der Beratungsgegenstände bildet dabei die Tagesordnung. Dabei müssen die einzelnen Tagesordnungspunkte so unmissverständlich, klar und konkret sein, dass den Gemeinderatsmitgliedern eine hinreichende Vorbereitung auf die Sitzung möglich ist. Denn nach Artikel 46 Absatz 2 Satz 1 bereitet der erste oder die erste Bürgermeisterin die Beratungsgegenstände vor und beruft den Gemeinderat unter Angabe der Tagesordnung mit angemessener Frist ein. Das heißt, die gesetzlichen Mitgliedschaftsrechte der Gemeinderatsmitglieder beziehen sich auf die Angabe der Tagesordnung und eine angemessene Einladungsfrist. Ein Recht, bereits im Vorfeld zur Vorbereitung Unterlagen zu erhalten, besteht nicht. Aber die Tagesordnung muss, damit eine einigermaßen Vorbereitung auf die Sitzung generell möglich ist, klar, konkret und unmissverständlich sein. Bedeutet, die Tagesordnungspunkte sollen so beschrieben sein, dass eine allgemeine Vorbereitung auf das Thema im Vorfeld den einzelnen Gemeinderatsmitgliedern möglich ist. Ein Tagesordnungspunkt Sonstiges ist daher insbesondere kritisch zu sehen. Auf was bereite ich mich hier vor? Welche Themen erwarten mich hier als Gemeinderatsmitglied? Unter einem Tagesordnungspunkt Sonstiges, zum Beispiel den Neubau des gemeindlichen Kindergartens zu beschließen, ist alles andere als unproblematisch, denn hierauf war im Zweifel kein Gemeinderatsmitglied vorbereitet. Aber zu solchen Problemfällen später mehr. Wichtig ist, die Tagesordnungspunkte müssen hinreichend klar sein. Also zum Beispiel Genehmigung der Sitzungsniederschrift der vorangegangenen Gemeinderatssitzung. Dieser Tagesordnungspunkt macht hinreichend deutlich, dass die Sitzungsniederschrift Gegenstand ist und hier Beschwerden, Anregungen, Ausbesserungswünsche angebracht werden können oder, wenn alles passt, wir über die Genehmigung beschließen wollen. Die Tagesordnung muss dabei auch in einen öffentlichen und nicht öffentlichen Teil untergliedert werden. Nur am öffentlichen Teil nimmt auch die Öffentlichkeit in Form von Zuhörern, Zuschauern teil. Aber das Gemeinderatsmitglied muss natürlich auch wissen, was ihm im nicht öffentlichen Sitzungsteil erwartet. Die Einberufung des Gemeinderats erfolgt dann durch Ladung durch den ersten Bürgermeister. Also die Entscheidung der Einberufung trifft der erste Bürgermeister. Als Ladung im Sinne dieser GO-Vorschrift ist dabei nur der technische Vorgang zu verstehen, den das Versenden und den Erhalt der Einladung zur Sitzung umfasst. Diese Ladung muss dabei auch ordnungsgemäß sein. Das meint insbesondere, neben Sitzungstag und Beginn der Sitzung muss auch der Sitzungsort und die Tagesordnung angegeben sein. Zu beachten bei diesem Ladungsvorgang sind Form, Frist und Art der Ladung. Form: hier sieht die Gemeindeordnung schriftlich oder elektronisch vor. Welcher Weg hier genau vorgegeben ist oder auf welchen sich genau Ihre Gemeinde festgelegt hat, das sehen Sie in der Geschäftsordnung. Nach dem Gesetz ist nur eine mündliche oder fernmündliche Ladung ausgeschlossen. Also der Anruf vom ersten Bürgermeister, kommt schnell heute Abend, wir haben was zum Regeln, wäre nicht mehr denkbar. Die Ladung muss mit angemessener Frist erfolgen. Das soll zeitlich zum einen die Vorbereitung der einzelnen Gemeinderatsmitglieder ermöglichen und ein Vorlauf ist auch aus organisatorischen Gründen notwendig, da die Gemeinderatsmitglieder diese Funktion, dieses Mandat nur im Ehrenamt haben. Die Rechtsprechung hat hierzu entschieden, dass eine Ladungsfrist, die 3 Tage unterschreiten würde, keine angemessene Frist im Sinne des Artikel 46 Absatz 2 Satz 2 GO mehr sein kann. Wichtig ist hier allerdings, dass die Rechtsprechung diese Ladungsfrist so berechnet, dass der Tag des Ladungserhalts und der Sitzungstag nicht mitgerechnet werden. Zwischen Tag der Sitzung und dem Tag, wo ich als Gemeinderatsmitglied die Einladung zur Sitzung erhalte, müssen also mindestens 3 Tage liegen. Entscheidet sich die Gemeinde zum Beispiel durch Postversand, die Einladung zur Gemeinderatssitzung an die Gemeinderatsmitglieder zu bringen, dann muss hier im Zweifel der erste Bürgermeister auch den Zugang beweisen können. Machen wir zu dieser Ladungsfrist kurz ein Beispiel. Der Sitzungstag einer Gemeinde soll der 15.04. sein. An diesem Tag soll also die Gemeinderatssitzung stattfinden. In der Geschäftsordnung hat diese Gemeinde eine 5-tägige Ladungsfrist festgelegt. Die hält die mindestens 3-tägige Ladungsfrist, die Sie als Untergrenze und rote Linie, die man nicht unterschreiten darf, verstehen können, ein. Nun stellt sich also die Frage, an welchem Tag müssen alle Gemeinderatsmitglieder spätestens die Einladung erhalten, damit die Ladung noch fristgerecht erfolgte. Die Geschäftsordnung sieht 5 Tage vor. Am 15.04. soll die Sitzung stattfinden. Dieser Sitzungstag zählt also nicht mit. Das heißt, Tag 1 ist der 14.04. 13.04., jetzt habe ich 2 Tage. 12., 11., 10.04. Jetzt habe ich 5 Tage, jetzt ist meine Ladungsfrist voll. Bei dieser Ladungsfrist zählt aber auch der Tag, an dem ich die Ladung erhalte, nicht mit. Das heißt, der späteste Termin, wo meine Gemeinderatsmitglieder ihre Ladung erhalten müssten, ist der 9.04. Weil zwischen dem 9.04., Tag Erhalt der Ladung, und dem Sitzungstag 15.04. liegen jetzt exakt 5 Tage. Weiterhin sind die Sitzungen des Gemeinderats grundsätzlich öffentlich. Aus diesem Gebot der Sitzungsöffentlichkeit folgt also, dass die Öffentlichkeit, die Allgemeinheit, in der Lage sein muss, sich auch über die anstehenden Sitzungen zu informieren. Nur wenn ich Bescheid weiß, dass eine Sitzung stattfindet, kann ich auch an einer Sitzung teilnehmen. Das bedeutet, dass Zeitpunkt und Ort der öffentlichen Sitzung zusammen mit der Tagesordnung nach Artikel 52 Absatz 1 Satz 1 der Gemeindeordnung spätestens am dritten Tag vor der Sitzung ortsüblich bekannt zu machen ist. Am dritten Tag vor der Sitzung bedeutet also, ich brauche 3 Tage und der Sitzungstag zählt ebenfalls nicht mit. Ausnahmen hiervon bedürfen ausdrücklich der Genehmigung des Gemeinderats. Über nicht öffentliche Sitzungen, also Teile einer nicht öffentlichen Sitzung, nein. Über nicht öffentliche Sitzungen, also die entweder komplett nicht öffentlich stattfinden oder dass im Anschluss an eine öffentliche Sitzung eine nicht öffentliche Sitzung stattfindet, darüber ist im Vorfeld nicht zu informieren. Nun ist es soweit. Wir kommen in die Sitzung. In der Sitzung geht es zunächst um das Thema Sitzungszwang, das große Thema Beschlussfähigkeit, die Beschlussfassung selbst und die Öffentlichkeitsgebote. Der Gemeinderat beschließt nach Artikel 47 Absatz 1 der Gemeindeordnung in Sitzungen. Das erfordert zunächst mal das Zusammenkommen aller Mitglieder des Gemeinderats. Also, ich brauche grundsätzlich die körperliche Anwesenheit aller Gemeinderatsmitglieder plus erstem Bürgermeister oder erste Bürgermeisterin. Beschlüsse im Umlaufverfahren per Telefon, per WhatsApp-Chat, Instant Messenger oder E-Mail oder ausschließlich in Videokonferenzen sieht die Gemeindeordnung nicht vor. Das wäre also rechtswidrig und die Beschlüsse damit auch ungültig. Nach Artikel 47a Absatz 1 Satz 1 der Gemeindeordnung ist als einzigste Ausnahme denkbar, dass die Gemeinderatsmitglieder virtuell an Sitzungen teilnehmen. Hierbei ist aber ausdrücklich zu beachten, dass diese Regelung nur für Gemeinderatsmitglieder und nicht für alle Mitglieder des Gemeinderats gilt. Was meine ich damit? Gemeinderatsmitglieder sind nur die ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder. Ein Mitglied im Gemeinderat ist aber darüber hinaus auch der erste Bürgermeister oder die erste Bürgermeisterin. Das bedeutet also, dass nach Artikel 47a Absatz 1 Satz 1 der Gemeindeordnung eine virtuelle Teilnahme aller Gemeinderatsmitglieder denkbar ist, aber vor Ort im Sitzungssaal der erste Bürgermeister, die erste Bürgermeisterin im Zweifel alleine sehr wohl körperlich anwesend sein muss. Der Grundsatz ist aber, der Gemeinderat beschließt in Sitzungen. Denn nur jedes Mitglied ganz persönlich kann seine Stimme abgeben und auch immer nur eine Stimme abgeben. Bedeutet also, dass das Mitglied nicht für ein anderes abwesendes Mitglied zum Beispiel auch die Stimme abgeben dürfte. Kommen wir nun zum großen Punkt der Beschlussfähigkeit. Beschlussfähig ist der Gemeinderat dann, wenn sämtliche Mitglieder ordnungsgemäß geladen sind und die Mehrheit der Mitglieder anwesend und stimmberechtigt ist. Wir haben also 4 Voraussetzungen, auf die es ankommt. Zunächst einmal sind alle Gemeinderatsmitglieder zu laden. Das meint grundsätzlich auch erkrankte und verreiste Mitglieder sind zu laden. Nur dann ein Mitglied nicht einzuladen, wäre in Ordnung, wenn es nach Artikel 53 Absatz 2 der Gemeindeordnung wegen fortgesetzten erheblichen Störens von Sitzungen ausgeschlossen ist. Die Ladung muss ordnungsgemäß erfolgen. Hier spielt es insbesondere eine Rolle, dass die Ladung der erste Bürgermeister entscheidet. Sie muss formgerecht sein, also schriftlich oder elektronisch, und fristgerecht, worüber wir auch schon gesprochen haben. Die Ladung muss unter Angabe einer Tagesordnung erfolgen. Die muss konkret, klar und unmissverständlich sein. Fehlt hier eine dieser Voraussetzungen, dann haben wir einen Ladungsmangel. Ein Ladungsmangel bedeutet immer, der Gemeinderat ist beschlussunfähig. Unfähig, rechtmäßige Beschlüsse zu fassen, bedeutet also auch, ein beschlussunfähiger Gemeinderat kann nur ungültige Beschlüsse fassen. Ein Ladungsmangel führt also immer zur Ungültigkeit aller gefassten Beschlüsse. Wenn wir jetzt so einen Ladungsmangel haben, kann der aber unbeachtlich sein oder geheilt werden. Greifen wir hierzu ein paar Beispiele auf. Es wurden nicht sämtliche Mitglieder zur Sitzung geladen. Wir haben also zunächst einen Ladungsmangel. Dieser wäre jetzt aber unbeachtlich. Wir dürfen so tun, als würde er rechtlich nicht existieren, wenn das betroffene Mitglied sich bereits im Voraus entschuldigt hat. Also, ein Gemeinderatsmitglied wird nicht eingeladen und die erste Bürgermeisterin teilt mit, ja, ich habe Maxi Dimpfelmoser nicht eingeladen, der hat sich aber im Voraus bei mir per E-Mail schon entschuldigt, der hat geheiratet und ist jetzt 3 Wochen im Urlaub und auf einer Karibikkreuzfahrt. Dieser Ladungsmangel ist jetzt unbeachtlich. Er ist also rechtlich wie nicht vorhanden zu werten. Damit hat dieser unbeachtliche Ladungsmangel keine Auswirkungen mehr auf die Beschlussfähigkeit. Wir wären also beschlussfähig. Eine Heilung würde dann eintreten, wenn der Ladungsmangel nicht unbeachtlich, sondern gerade beachtlich ist. Ich habe ein Mitglied zum Beispiel schlicht vergessen. Wenn dieses nicht geladene Mitglied jetzt aber an der Sitzung erscheint und teilnimmt, die ganze Sitzung anwesend ist, dann ist der Ladungsmangel geheilt und damit wäre ich wieder beschlussfähig. Wenn die Ladung nicht ordnungsgemäß erfolgt ist, ohne Tagesordnung oder zum Beispiel mit einer Tagesordnung, die viel zu pauschalisierende Beratungsgegenstände aufweist, wo man gar nicht so genau weiß, worum es geht. Finanzielle Lage der Gemeinde. Diese Überschrift mag in Ordnung sein, wenn es um die reine zur Kenntnisgabe von aktuellen Haushaltszahlen geht. Dann mag das passen. Wird aber unter dieser Überschrift die Erhöhung der Hundesteuer beschlossen, dann war das so eigentlich nicht vorhersehbar für die Gemeinderatsmitglieder. Hier könnte auch ein Gemeinderatsmitglied sagen, nee, darüber will ich jetzt gar nicht abstimmen, auf sowas war ich nicht vorbereitet. Die Ladung wäre hier also nicht ordnungsgemäß erfolgt und wir hätten einen Ladungsmangel. In diesem Fall haben wir eine Heilung, wenn alle Mitglieder anwesend sind und einverstanden sind, dass jetzt über ein Thema Beschluss gefasst werden soll, das nicht in der Tagesordnung enthalten war oder man aus einem Tagesordnungspunkt nicht hat herauslesen können, dass es auf der Tagesordnung gemeint war und darüber entsprechend abgestimmt werden soll. Das ist insbesondere in der Praxis von hoher Relevanz, weil das Nachschieben von Tagesordnungspunkten in eine Sitzung nicht selten vorkommt. Je kürzer die Ladungsfrist, desto länger habe ich Zeit, die Themen für die Agenda zu berücksichtigen. Je länger meine Ladungsfrist, desto häufiger werde ich den Fall haben, dass ein Thema aufploppt, das ich in die Gemeinderatssitzung noch aufnehmen möchte, vielleicht auch aus Zeitgründen. Und dann ist die Ladung aber schon draußen, der Tagesordnungspunkt steht nicht drauf. Sie erkennen das Problem, ich hätte eine nicht ordnungsgemäße Ladung. Wenn ich dazu komme zu sagen, so und jetzt geht es noch um folgenden Punkt, der nicht in der Einladung stand, hier hätten Sie jetzt Ihren Ladungsmangel. Sind alle anwesend und einverstanden, dass dieser nachgeschobene Punkt jetzt behandelt und darüber beschlossen wird, haben Sie kein Problem. Für die Beschlussfähigkeit müssen also sämtliche Mitglieder und ordnungsgemäß geladen sein. Hier haben Sie insbesondere das Problem diverser Arten eines Ladungsmangels und wie diese geheilt werden können, sofern sie nicht unbeachtlich sind. Für die Beschlussfähigkeit spielt aber auch die Anwesenheitsmehrheit eine Rolle. Das heißt, die Mehrheit der Mitglieder des Gemeinderats müssen anwesend sein. Grundsätzlich ist dafür die Sollstärke maßgeblich, also die gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderats, bestehend aus den ehrenamtlichen Gemeinderatsmitgliedern und dem ersten Bürgermeister. Die Zahl der ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder variiert dabei nach Artikel 31 Absatz 2 Satz 2 der Gemeindeordnung abhängig davon, wie viele Einwohner eine Gemeinde hat. Das bedeutet, die Mehrheit muss anwesend sein, also mehr als die Hälfte der Sollstärke. Sollstärke ist die gesetzliche Größe des Gemeinderats aus der Anzahl ehrenamtlicher Gemeinderatsmitglieder plus erster Bürgermeister. Diese Sollstärke zur Beurteilung der Anwesenheitsmehrheit kann in bestimmten Fällen auf eine sogenannte Ist-Stärke reduziert sein. Zum Beispiel dann, wenn ein einzelnes Mitglied nach Artikel 53 Absatz 1 Satz 3 der Gemeindeordnung ausgeschlossen wurde. Das ist immer dann der Fall, wenn man in einer Sitzung entfernt wurde, weil man hier besonders gestört hat als Gemeinderatsmitglied, fortgesetzt erheblich gestört, und dann in weiteren Sitzungen mit gleichartigen Störungen auffällt, dann kann der Gemeinderat die Teilnahme für zwei weitere Sitzungen untersagen. Hier haben Sie eine Reduzierung auf die Ist-Stärke. Ein Mitglied ist ausgeschlossen, spielt also für die Berechnung der Anwesenheitsmehrheit jetzt auch keine Rolle. Sie haben damit eine reduzierte Größe, die Sie für die Beurteilung der Anwesenheitsmehrheit heranziehen. Diese reduzierte Größe ist die Ist-Stärke. Weiterhin kann das aber auch noch sein, meine Damen und Herren, ausgeschiedene Gemeinderatsmitglieder, die zum Beispiel aus freien Stücken ihr Gemeinderatsmandat aufgegeben haben, aber für die noch kein Listennachfolger eingetreten ist. Dann haben wir auch eine zeitlich begrenzte Reduzierung auf die Ist-Stärke des Gemeinderats. Die Mehrheit der Mitglieder muss abhängig, ob sie das nach der Ist- oder Sollstärke beurteilen müssen. Die Mehrheit muss anwesend sein, damit wir beschlussfähig sind. Fehlt es an dieser Voraussetzung, ist der Gemeinderat immer beschlussunfähig. Sie können keine gültigen Beschlüsse produzieren. Sie könnten also an dieser Stelle eine Sitzung bereits abbrechen. Hier gibt es auch keine Möglichkeit, dass das Fehlen der Anwesenheitsmehrheit geheilt werden könnte oder unbeachtlich sein kann. Das gibt's nur beim Ladungsmangel. Und zu guter Letzt muss die Mehrheit der anwesenden Mitglieder stimmberechtigt sein. Hier geht es jetzt um die tatsächlich anwesenden Mitglieder und von denen muss die Mehrheit stimmberechtigt sein. Was ist hiermit gemeint? Stimmberechtigt sind die Gemeinderatsmitglieder grundsätzlich immer. Sie haben vielmehr sogar die Pflicht, abzustimmen. Denn Gemeinderatsmitglieder müssen nach Artikel 48 Absatz 1 Satz 1 der Gemeindeordnung an Sitzungen und Abstimmungen teilnehmen und sie dürfen sich nach Satz 2 ausdrücklich nicht der Stimme enthalten. Von den nun anwesenden, tatsächlich anwesenden Gemeinderatsmitgliedern und dem ersten Bürgermeister muss die Mehrheit noch stimmberechtigt sein. Stimmberechtigt sind sie dann nicht, wenn die persönliche Beteiligung im Sinne des Artikel 49 Absatz 1 Satz 1 der Gemeindeordnung vorliegt. Denn ein Mitglied des Gemeinderats, also sowohl der erste Bürgermeister als auch die ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder, können an der Beratung und Abstimmung nicht teilnehmen. Ihnen ist also die Teilnahme an Beratung und Abstimmung untersagt, wenn dieser Beschluss Ihnen selbst, einen Angehörigen im Sinne des Artikel 20 Absatz 5 bei VWVFG, einer von Ihnen vertretenen natürlichen oder juristischen Person oder einer von Ihnen vertretenen sonstigen Vereinigung, einen unmittelbaren Vor- oder Nachteil bringen kann. diese ausgeschlossenen Mitglieder sind nicht stimmberechtigt. Am Ende muss ihnen aber eine stimmberechtigte Mehrheit im Gemeinderat übrig bleiben. Dann haben sie Beschlussfähigkeit. Die Beschlussfassung selbst erfolgt nach Artikel 51 Absatz 1 Satz 1 in offener Abstimmung mit der Mehrheit der Abstimmenden, also stets mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit wäre nach Satz 2 ein Antrag abgelehnt, also im Zweifel mit Nein beantwortet. Dies bedeutet, die Gemeinderatsmitglieder müssen in der Sitzung Farbe bekennen. Es gibt eine offene Abstimmung. Wie jemand abgestimmt hat, muss also für jeden im Raum zumindest erkennbar sein. In der Regel passiert das Ganze durch Handaufheben. Die offene Abstimmung hat nichts mit öffentlicher Sitzung zu tun. Auch in einer nicht öffentlichen Sitzung muss offen, zum Beispiel durch Handaufheben, abgestimmt werden, sodass alle anderen Gemeinderatsmitglieder zumindest sehen können, wie wer abstimmt. Wenn Sie hiergegen verstoßen, verstoßen Sie gegen ein grundlegendes demokratisches Prinzip mit der Konsequenz, dass Ihr Beschluss ungültig wäre. Wenn Sie also auf Zetteln Ja oder Nein schreiben lassen und die dann einsammeln, so dass man am Ende die Ja's und Nein's auszählen würde, dann hätten Sie keine offene Abstimmung. Eine solche Abstimmung über einen Beschlussvorschlag ist gegen die Gemeindeordnung und damit ein ungültiger Beschluss. Die Ausnahmen wären Wahlen nach Artikel 51 Absatz 4 und 3 der Gemeindeordnung, zum Beispiel bei der Wahl der weiteren Bürgermeister. Die dürfen wie Wahlen als geheime Abstimmung stattfinden. Beschluss ist gefasst, mit der Mehrheit der Abstimmenden, also eine einfache Mehrheit genügt.
So, ich schließe dann die Diskussion. Wir kommen zur Abstimmung. Wer ist dafür, den Beschlussvorschlag wie vorgelegt anzunehmen und zu beschließen? Ich bitte um Handzeichen. Wer ist dagegen? Ich bitte um Handzeichen. Dann haben wir 19 zu 2. Der Beschlussvorschlag ist angenommen.
Haben Sie 20 ehrenamtliche Gemeinderatsmitglieder plus ersten Bürgermeister, also 21 Mitglieder des Gemeinderats, dann haben Sie bereits eine Mehrheit, wenn das Ergebnis mit 11 Ja-Stimmen zu 10 Nein-Stimmen ausfällt. Die Mehrheit wäre hier dafür. Stimmenthaltungen sind, wie schon angesprochen, unzulässig und können im Zweifelfall im Rahmen des Artikel 48 GO auch gegenüber den Mitgliedern sanktioniert werden. Die Sitzung ist einer Reihe von Öffentlichkeitsgeboten des Artikel 52 GO unterworfen. Die im Vorfeld öffentliche Bekanntmachung der Tagesordnung haben wir da bereits schon angesprochen. Die Sitzung selbst hat aber im Grundsatz öffentlich stattzufinden. Sie sind öffentlich immer dann, wenn nicht nach Artikel 52 Absatz 2 der Ausschluss der Öffentlichkeit zum Wohl der Allgemeinheit oder wegen berechtigter Ansprüche Einzelner auszuschließen ist. Also auch nicht öffentliche Sitzungen sind möglich. Sitzungsöffentlichkeit bedeutet dabei auch, dass, siehe Artikel 52 Absatz 4 GU an dieser Stelle, Sitzungen in einem der Allgemeinheit zugänglichen Raum stattfinden müssen. Ich muss also als Gemeinde für den ordnungsgemäßen Geschäftsgang die erforderlichen räumlichen Möglichkeiten, also einen Sitzungssaal, wo ich nicht nur meine ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder, den ersten Bürgermeister und die Protokollkraft unterbringen kann, sondern auch Platz und Raum habe, dass die Allgemeinheit und die Öffentlichkeit als Zuhörerschaft teilnehmen kann. Wenn ich nicht öffentliche Sitzungsteile habe, dann sind auch in diesen nicht öffentlichen Sitzungen gefasste Beschlüsse der Öffentlichkeit so früh wie möglich bekannt zu geben, immer dann, wenn die entsprechenden Gründe für die Geheimhaltung weggefallen sind. Ein Beispiel. In nicht öffentlicher Sitzung wird zum Beispiel die Entscheidung über die Neubesetzung des Geschäftsleiters beschlossen. Also eine Personalangelegenheit. Das machen wir aus Gründen des Datenschutzes in nicht öffentlicher Sitzung. Denn hier geht es nicht nur um die Namen der Bewerberinnen und Bewerber, die im Rennen sind, sondern bei der Auswahl nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung debattiert hier der Gemeinderat vielleicht auch über die Bewerberinnen und Bewerber in der engsten Auswahl, deren Kenntnisse, Fähigkeiten, also es kommen viele personenbezogene Daten zur Sprache. In nicht öffentlicher Sitzung legt sich der Gemeinderat fest, beschließt entsprechend und nach Zusage an der oder die obsiegenden Bewerber oder Bewerberin und Absage an den unterlegenen Kandidaten können sie auch diesen Beschluss, wer es geworden ist, öffentlich machen. Der Zugang zum Sitzungsraum, also die Möglichkeit, dass eine Öffentlichkeit, Zuhörerschaft stattfindet, muss gegeben sein. Daraus kann aber eine einzelne Person kein ganz persönliches Recht ableiten, dass man auch sicher einen Sitzplatz bei der Gemeinderatssitzung bekommt. Eine Gemeinde hat 10.000 Einwohner. Neben den Mitgliedern des Gemeinderats haben im Sitzungssaal auch 20 Zuhörerinnen und Zuhörer Platz. Wenn nun ein Thema auf der Agenda steht, das aber viele Leute brennend interessiert und jetzt wollen an einem Abend 300 teilnehmen als Zuhörerinnen und Zuhörer, was sonst nicht der Fall ist, dann könnte hier niemand dagegen klagen, ich habe aber keinen Sitzplatz bekommen, die Öffentlichkeit ist verletzt, Grundsatz der Öffentlichkeit, Artikel 52 Gemeindeordnung, das wäre hier an dieser Stelle nicht überzeugend, denn Öffentlichkeit hat stattgefunden, 20 Leute waren drin, vielleicht auch jemand von der Presse, sodass auch eine Berichterstattung in den örtlichen Medien noch erfolgt. Ein Einzelner hat hier also keine Möglichkeit, für sich ein Recht aus der Öffentlichkeit abzuleiten. Insgesamt handhabt in der Sitzung der erste Bürgermeister das Hausrecht und die Ordnung. Das sagt Artikel 53 Absatz 1 Satz 1 der Gemeindeordnung. Der Vorsitzende, also der erste Bürgermeister, die erste Bürgermeisterin, ist also die Sitzungspolizei. Er eröffnet die Sitzung.
So, einen schönen guten Abend zusammen. Ich eröffne die heutige Sitzung des Gemeinderats. Es kommt zum Aufruf der erste Tagesordnungspunkt, Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom...
Pausiert und beendet sie.
Gut, vielen Dank. Damit schließe ich die öffentliche Sitzung.
Er erteilt das Wort und kann das auch einzelnen Gemeinderatsmitgliedern entziehen, wenn es in einem epischen, endlosen Monolog ausartet.
So, ich erteile der Kollegin Meierhof das Wort. Frau Meierhof, bitte.
Wobei man dabei immer beachten muss, dass die Gemeinderatsmitglieder als stärkstes Recht ihres Mandats, wenn sie so wollen, ein Rederecht im Gremium gerade haben. Aber endlose, sich immer wiederholende Ausführungen darf man auch abkürzen. Aber auch gegenüber Zuhörern, zum Beispiel wenn es zu Störungen kommt im Zuschauerbereich, Zwischenrufen oder, dann dürfen die auch aus der Sitzung entfernt werden.
Ich bitte die Zwischengespräche im Zuschauerbereich einzustellen. Dankeschön.
Das versteht man hier unter der Ausübung des Hausrechts und der Handhabung der Ordnung. In einer Gemeinderatssitzung können dann auch zum Beispiel Anträge zur Geschäftsordnung gestellt werden. Anträge zur Geschäftsordnung sind Anträge, die jedes Mitglied des Gemeinderats stellen kann und die den weiteren Verlauf der Gemeinderatssitzung beeinflussen. Hierüber wird unverzüglich abgestimmt. Zum Beispiel geht es darum, dass ein Gemeinderatsmitglied beantragt, die Debatte zu schließen, den Tagesordnungspunkt 8 auf 6 vorzuziehen, weil er eher gehen muss. Diese Anträge zur Geschäftsordnung haben nichts mit dem Regelwerk Geschäftsordnung der Gemeinde zu tun, sondern wie jetzt der Sitzungsverlauf weiter gesteuert wird. Irgendwann ist unsere Sitzung nun zu Ende. Kommen wir also zum Teil nach der Sitzung. Nach der Sitzung geht es im Wesentlichen um zwei Punkte: der Sitzungsniederschrift und dem Vollzug der Beschlüsse. Nach Artikel 54 Absatz 1 Satz 1 der Gemeindeordnung sind die Verhandlungen des Gemeinderats niederzuschreiben. Wie das erfolgen muss, liegt im Organisationsermessen des Gemeinderats und wird in der Geschäftsordnung geregelt. Nach Artikel 54 Absatz 1 Satz 2 der Gemeindeordnung gibt es aber Pflichtinhalte für unsere Sitzungsniederschrift. Das sind Tag und Ort der Sitzung, die anwesenden Gemeinderatsmitglieder, die behandelten Beratungsgegenstände, die Beschlüsse und das dazugehörige Abstimmungsergebnis. Hier kann man insbesondere aus Gründen des Datenschutzes für die Praxis festhalten, wenn Gemeinderatsmitglieder abwesend sind und in der Geschäftsordnung geregelt ist, wir vermerken das, dass man den Abwesenheitsgrund weglässt, sondern sich zum Beispiel nur für ist entschuldigt oder ist unentschuldigt abwesend entscheidet. Weil, wen geht es zum Beispiel an, ob ich gerade an der Gemeinderatssitzung nicht teilnehmen kann, weil ich irgendeine hochinfektiöse Viruserkrankung habe? Das ist eher ein persönliches Thema. Was für die Sitzung, für die Beschlüsse und das Abstimmungsergebnis relevant ist, dass das Gemeinderatsmitglied nicht da ist, und für das Thema Teilnahmepflicht an Sitzungen ist maximal noch relevant, ob es hier eine genügende Entschuldigung gibt für die Abwesenheit oder nicht. Darüber hinaus können alle möglichen Inhalte in der Sitzungsniederschrift festgehalten werden. Das kann ich in der Geschäftsordnung regeln. Ich kann zum Beispiel ein komplettes Wortprotokoll der Sitzung festlegen. Zu beachten ist nur, dass nach Artikel 54 Absatz 1 Satz 3 der Gemeindeordnung jedes Mitglied verlangen kann, dass in der Niederschrift festgehalten wird, wie es persönlich abgestimmt hat. Wir könnten auch grundsätzlich im Rahmen der Geschäftsordnung regeln, dass immer das namentliche Abstimmungsergebnis festgehalten wird. Diese Niederschrift wird am Ende vom Vorsitzenden des Gemeinderats, also im Regelfall der erste Bürgermeister, die erste Bürgermeisterin, und vom Schriftführer unterschrieben, wird vom Gemeinderat idealerweise durch Beschluss genehmigt und damit wird diese Niederschrift dann auch zur Urkunde. Und Gemeinderatsmitglieder können jederzeit alle Niederschriften einsehen von öffentlichen und nicht öffentlichen Sitzungen und dürfen sich hiervon auch kostenfreie Kopien erteilen lassen. Das stellt Artikel 54 Absatz 3 Satz 1 der Gemeindeordnung klar. Bürgerinnen und Bürger dürfen sich ebenfalls Sitzungsniederschriften erteilen lassen, hier natürlich nur von öffentlichen Sitzungen, und hier dürfen Sie nach Artikel 54 Absatz 3 auch Kosten nach Maßgabe des Kostengesetzes erheben, also zum Beispiel eine Kopiengebühr vorsehen. Als nächstes geht es um die Frage, wie geht es mit den Beschlüssen weiter, die in der Sitzung gefasst wurden. Aufgabe des ersten Bürgermeisters ist es nach Artikel 36 Satz 1 der Gemeindeordnung, die Beschlüsse zu vollziehen. Also er sorgt für die Umsetzung. Hält der erste Bürgermeister aber einen Gemeinderatsbeschluss für rechtswidrig? Formell rechtswidrig oder materiell rechtswidrig wäre nicht relevant. Dann hat er nach Artikel 59 Absatz 2 die Möglichkeit, den Beschluss gegenüber dem Gemeinderat zu beanstanden. Dann kann er den Vollzug aussetzen, muss also erstmal nichts umsetzen, was beschlossen ist, und führt die Entscheidung der Rechtsaufsichtsbehörde herbei. Die Entscheidung der Rechtsaufsicht ist bindend, heißt, beurteilt die, nein, erster Bürgermeister, die Entscheidung ist rechtmäßig, dann muss der erste Bürgermeister die Entscheidung vollziehen, auch wenn er sich in der Sache ein anderes Ergebnis gewünscht hätte. beurteilt dagegen die Rechtsaufsicht den Beschluss anders, nämlich der ist rechtswidrig. Dann haben wir schon bei der staatlichen Aufsicht kennengelernt, dass jetzt die Rechtsaufsicht vermutlich anhören und im Zweifel beanstanden wird, also den Gemeinderat auffordern, den Beschluss abzuändern oder ganz aufzuheben. Dem kann der erste Bürgermeister natürlich zuvorkommen, indem er in der nächsten Sitzung bereits mitteilt, ich habe den Beschluss für rechtswidrig gehalten, deshalb noch nicht vollzogen und die Rechtsaufsicht eingeschalten und siehe da, die gibt mir recht, die sagt, das ist rechtswidrig. Liebe Leute, lasst uns jetzt doch einfach den Beschluss vom letzten Mal aufheben, dann ist der rechtswidrige Beschluss weg, dann kriegen wir auch in die Zukunft betrachtet jetzt kein Problem mit der Rechtsaufsicht, dann ersparen wir uns das Thema mit der Beanstandung. Und dann beginnt das Spiel, meine Damen und Herren, für die nächste Sitzung wieder von vorne. Wichtig ist an dieser Stelle, diese Vorschriften des Geschäftsgangs, wo wir uns nun die wesentlichen Leitplanken mal angeschaut haben, gelten für die Sitzungen des Gemeinderats, aber zwingenderweise auch für Sitzungen, also den Geschäftsgang der beschließenden Ausschüsse. Dies stellt Artikel 45 Absatz 2 Satz 2 der Gemeindeordnung ausdrücklich klar. Das macht auch Sinn, denn beschließende Ausschüsse entscheiden abschließend anstelle des Gemeinderats. Damit muss, wenn Sie so wollen, das parlamentarische Verfahren bei beschließenden Ausschüssen und dem Gemeinderat gleichlaufend sein. Also der Geschäftsgang der beschließenden Ausschüsse muss sich an diesen Vorgaben der Artikel 46 bis 54 GO halten. Das gilt aber nur für beschließende Ausschüsse, nicht für vorberatende Ausschüsse. Hier ist die Gemeinde zur Regelung, wie es beim Geschäftsgang dieser Ausschüsse ausschaut, erheblich freier und nicht an die vielen gesetzlichen Vorgaben gebunden. Um ein Beispiel zu nennen, damit wären auch vollständig nicht öffentliche Sitzungen bei vorberatenden Ausschüssen denkbar, da die nichts entscheiden, sondern nur Empfehlungen für den Gemeinderat beschließen, gibt es also auch keine Rechte der Öffentlichkeit, die hier verletzt sein könnten. Puh, das war's zum Geschäftsgang. Zu vielen Details erfolgt, wenn Sie mögen, zu späterer Zeit gerne eine Vertiefung. Sie hörten den Podcast Kommunalrecht, Folge 4, der Geschäftsgang, produziert im Auftrag der Bayerischen Verwaltungsschule.